Hörkombinat Politik.
Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring.
Heute Europa ratlos. WAF und Republik berichten über den Versuch einer Konvention zur sogenannten künstlichen Intelligenz.
Alle reden über KI. Wir tun das ebenfalls. Die Technologie entwickelt sich rasend schnell. Generative KI hat bereits Einzug in den Arbeitsalltag genommen. Es werden zuhauf Kurse und Tutorials angeboten. Wie lässt sich die Effizienz durch KI steigern? Wie lässt sich KI sinnvoll nutzen? Zeitgleich wird vor Risiken und Gefahren gewarnt. Im Februar dieses Jahres ist das Buch «The Coming Wave» von Mustafa Suleiman herausgekommen. Suleiman ist Mitbegründer von DeepMind, einem britischen KI-Unternehmen. Er ist also ein Insider. In seinem Buch macht er auf Gefahren der KI-Technologie aufmerksam. Er macht es jedoch nicht abstrakt und alarmistisch, sondern kenntnisreich und ganz konkret. Nach Suleiman liegt die Gefahr nicht nur in den Möglichkeiten der Technologie, sondern auch in der Unmöglichkeit, darauf zu reagieren. Die Gesellschaft sei nicht im Ansatz darauf vorbereitet. Im Unterschied zu anderen potenziell gefährlichen Technologien ist diese billiger und sie verbreitet sich schneller. Jeder kann sie anwenden und damit gefährliche Dinge tun. Wie kann man das unterbinden? Ein Dilemma ist, wenn man alles unreguliert lässt, dann ist es katastrophal. Und wenn man alle kontrollieren möchte, was sie mit KI anstellen, dann landet man unweigerlich in einem totalitären Überwachungsstaat. Es ist schwierig, einen Weg zu finden. Suleiman beschäftigt sich in seinem Buch auch eingehend mit der Frage, wie man die Technologie eindämmen könnte und präsentiert Lösungsvorschläge. Er fordert eine Mischung aus technischen, sozialen und rechtlichen Schutzmaßnahmen. Über Fragen, wie man KI regulieren kann, sinnieren auch PolitikerInnen. Die Politik hinkt der Entwicklung allerdings hinterher. Immerhin, die EU hat mit dem AI Act einen Schritt gemacht. Der AI Act ordnet KI-Anwendungen in unterschiedliche Risikoklassen ein. Je nachdem sind die Anforderungen an die KI-Systeme strenger oder weniger streng. Auch im Europarat haben Verhandlungen über ein Rahmenabkommen zu künstlicher Intelligenz stattgefunden. Worum geht es dort? Der Europarat ist eine internationale Organisation mit Sitz in Straßburg. Er umfasst 46 Staaten Europas. Auch die Schweiz ist Mitglied. Ziel des Europarates ist die Förderung der Demokratie sowie der Schutz der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit in Europa. Bei den Verhandlungen standen also fundamentale Fragen im Mittelpunkt. Mitte März hat das Komitee die Verhandlungen abgeschlossen. Mit am Verhandlungstisch saßen nicht nur VertreterInnen der Mitgliedstaaten, sondern auch solche anderer Länder wie der USA, Japan, Kanada. Außerdem waren über 90 Organisationen der Zivilgesellschaft und WissenschaftlerInnen vor Ort. Ihnen wäre es wichtig gewesen, dass die KI-Konvention an den Grundrechten ausgerichtet wird. Sie wurden jedoch zunehmend ausgegrenzt. Was ist da schiefgelaufen und warum? Darüber haben Adrian Fichter von der Republik und Balz Oertli vom Recherchekollektiv WAF recherchiert. Dominik hat mit den beiden gesprochen.
Adrian Fichter, Balz Oertli, ihr wart vor ungefähr 10 Monaten schon mal bei uns zu Gast. Auch damals ging es um KI. Das ist ja ein Thema, das ständig an Fahrt aufnimmt. Dementsprechend wollen ja verschiedenste Körperschaften auf verschiedensten Ebenen das irgendwie regulieren. Großen und Ganzen geht es da immer um die Frage, wer darf welche KI einsetzen und wie. Zuletzt war der Europarat am Zug, der hat Mitte März ein Abkommen ausgearbeitet. Und jetzt nur mal dazu, wie das zustande gekommen ist. NGOs haben sich beschwert, dass anders als bei vergleichbaren Beratungen, Europarat-Komitees, sie bei dem Thema KI nicht dabei sein durften. Was heißt denn das und was konnten dann die NGOs in dem Prozess überhaupt bewirken?
Die Drafting Group besteht einfach aus den staatlichen Akteuren, also aus den Europaratsmitgliedsländern, aber auch aus den Beobachterstaaten, die eigentlich kein Abstimmrecht am Schluss haben über die Verabschiedung der Konvention. Also das war sozusagen die Entwurfsgruppe und alle nichtstaatlichen Akteure, also NGOs, Wissenschaft und Unternehmen, am Schluss waren es vor allem nur noch NGOs und Akteure der Wissenschaft, die konnten sich einfach dann zu den jeweiligen neuen Entwurfsversionen äußern und auch im Vorfeld ihre Änderungsvorschläge einbringen. Also das war einfach eine Entscheidung, die vor allem auf Druck, wie man sagt, vor allem von den USA zustande gekommen ist, dass man institutionell den Mechanismus so aufgleist, eben dass die nichtstaatlichen Akteure schon Einfluss haben können, aber vor allem halt einfach nicht Teil der ganzen Entwurfsgruppe, wo dann jeweils die neuen Versionen getextet werden der Konvention. Also die waren da nicht dabei.
Könnte sagen, die NGOs durften im Raum sein an den Verhandlungen, diesen Hauptverhandlungen, und das könnte man vielleicht als gut, die waren mindestens da vorhanden, aber dann wurde eben doch wie eine zusätzliche Verhandlungsebene eingebaut, diese Drafting Group, und da, wo die eigentlichen Entscheidungen getroffen wurden, da waren die NGOs dann wieder draußen.
Aber das heißt, es hängt eigentlich vom Goodwill von wem ab? Wer beschließt denn das schlussendlich, ob NGOs zugelassen sind und in welchem Maß, bei welchem Thema?
Eigentlich das Committee of AI, also das Komitee, das die Verhandlungen dann leitet, auch der Chair, der dann am Schluss eigentlich die Regeln festhält. Aber klar, da gibt es natürlich eben schon auch ein Mitspracherecht oder Druckversuche von den staatlichen Akteuren, die am Schluss dies dann auch ratifizieren. Das ist auch ihr Argument. Sie sagen, wir müssen das am Schluss ratifizieren, also haben wir eigentlich das Sagen.
Wenn der Europarat eine Konvention ausarbeiten will, dann gibt es einen Terms of Reference. Darin wird die Richtung vorgegeben, das ist ein Entscheid, den der Europarat offiziell beschließt. Und darin steht schon, dass die Ausarbeitung dieser Konvention zur künstlichen Intelligenz, die soll möglichst breit sein. Also darin stand, dass man die Zivilgesellschaft möglichst fest involvieren sollte. Und dann die Definition, wie genau das passiert, das war dann ja auch ein politischer Aushandlungsprozess.
Ja, bevor wir jetzt dazu kommen, wie dieser Prozess genau abgelaufen ist und welche Lager es da vielleicht auch gab, was sind denn da so problematische Felder, die dieses KI-Abkommen eben genau regulieren soll? Was sind Sachen, die vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer auch möglicherweise direkt betreffen? Wie wichtig ist ein solches Abkommen?
Also in erster Linie sind es ja vor allem so ein bisschen die ethischen Bedenken, angefangen mit der Transparenz. Also wo wird überhaupt KI angewendet? Oftmals wissen wir das teilweise gar nicht, oder? Wenn wir zum Beispiel in deiner Software interagieren, Bonitätsauskünfte oder eine Bank macht eine Einschätzung, ob wir kreditwürdig sind, dann ist das vielleicht eine KI dahinter und wir denken, es ist eigentlich eine Bankkundenberaterin, die das gemacht hat. Also wir wissen teilweise gar nicht, wo ist was im Einsatz, auch wenn es darum geht, zum Beispiel Sozialhilfeleistungen zu beziehen, auf welche Höhe hat man Anspruch. Da ist teilweise auch schon KI im Einsatz, zumindest im Ausland. Wenn wir keine Ahnung haben, können wir uns auch in dem Sinne auch nicht wehren. Es gibt zum Beispiel jetzt beim Datenschutzgesetz Artikel 21.3 das Recht, dass wir eigentlich informiert werden, wenn ein KI-System automatisch entscheidet. Und wenn das der Fall ist, dann können wir dann sagen, hey, ich will das nicht, ich möchte, dass es ein Mensch nochmal anschaut. Und das wäre zum Beispiel eine Bestimmung, dass es verpflichtend ist, Transparenz zu machen. Eben, du hast dieses Bild mit einem Bildgenerator kreiert, dann muss es ein Wasserzeichen geben. Das ist ganz klar einfach wirklich alles made by AI. Das ist mal das eine. Und das andere ist natürlich eben die ganze Trainingsdatengeschichte. Eben, wie wurde dieses KI-System trainiert und was reproduziert es dann am Schluss? Wie wir jetzt bei diesen Bildtext- und Videogeneratoren gesehen haben, ist es so, dass sie eigentlich mit dem ganzen Textkorpus des Internets trainiert worden sind, auch mit den Bildern des Internets trainiert worden sind. Und teilweise werden eigentlich so extrem viele sexistische, rassistische, homophobe Stereotypen reproduziert. Und da stellt sich die Frage, an welcher Stelle greift man hier ein in der Technik und bei den Trainingsdatensätzen, welche Vorgaben macht man? Und das hat zum Beispiel der AI Act schon ein Stück weit geregnet. Die Betreiber dieser Modelle müssen auch Rechenschaft darüber ablegen, über die Systeme selbst. Die müssen schlussendlich dann auch hinstehen für diese Modelle.
Das klingt allerdings einfacher, als es ist. Das Problem der künstlichen Intelligenz ist ja, dass sie nicht wirklich intelligent ist. Elena Esposito, Soziologin und Autorin des Buches «Kommunikation mit unverständlichen Maschinen», sagt in einem Interview, Maschinen versuchen nicht mehr, menschliche Intelligenz zu begreifen oder Prozesse des Gehirns nachzuahmen. Und gerade deshalb, weil sie nicht mehr versuchen, intelligent zu sein, seien sie so effizient geworden. Sie suchen nur nach Mustern und Strukturen. Im besten Fall ergeben diese Muster für den Menschen einen Sinn. Für Maschinen ist das kein Kriterium. Sie begreifen den von ihnen generierten Inhalt nicht. Das führt mitunter auch zu sehr viel Schwachsinn. Die einen unter euch können sich vielleicht erinnern. Google wollte das von Adrien angesprochene Bias-Problem in seinem KI-System Gemini lösen. Der Bildgenerator sollte mehr Vielfalt bei der Darstellung von Personen erzeugen. Was dabei herauskam? Deutsche Soldaten aus dem Jahr 1943 als woke Truppe. der Papst als indisch aussehende Frau etc. Google musste den KI-Bildgenerator pausieren. Das Beispiel zeigt sehr gut. KI-Systeme sind auch für die Hersteller eine Blackbox. Diese verstehen ihre eigenen Modelle nicht. Genau darum spricht Esposito von Kommunikation mit unverständlichen Maschinen. Auch Kommunikation mit Menschen funktioniert auf der Grundlage einer Blackbox. Man muss eine Person nicht bis ins letzte Detail kennen und wissen, was für Erfahrungen sie im Leben gemacht hat, welche Bücher sie gelesen hat etc. Esposito sagt, Kommunikation verlangt nur, dass der eine etwas produziert, worauf sein Gegenüber eigene Gedanken produzieren kann. Bei der Regulierung von KI-Systemen ist das Blackbox-Problem eine Herausforderung. Wenn selbst die Hersteller nicht wissen, was ihre KI-Systeme genau herausspucken, wo soll die Regulierung ansetzen?
Also die EU hat jetzt ja so künstliche Intelligenz reguliert, oder kurz vor Abschluss, und das ist ja eigentlich ein Produktsicherheitsgesetz. Also wie bei so einer Kaffeemaschine, wenn ich schlechte Kaffeemaschinen herstelle und die explodieren allen Leuten ins Gesicht und die haben dann Brandwunden, dann habe ich rechtliche Probleme, oder? Und genau so ist es jetzt reguliert, wenn du eine KI baust und die KI führt zum Tod von Dutzenden Menschen, dann hast du rechtliche Probleme. Der Europarat ist wie eine andere Herangehensweise, sagt einfach, okay, Grundrechte, oder theoretisch würde sie das sagen, diese Konvention, das wäre die Idee gewesen, es gibt Grundrechte und egal, was du machst mit KI, die Grundrechte dürfen nicht betroffen sein, und das ist ja vor allem so, weil es gibt wahrscheinlich Folgen von KI, die haben eigentlich irgendwie nicht wirklich Produktsicherheitsprobleme. Also wenn eine KI den öffentlichen Diskurs zerstört und die Demokratie zugrunde geht, weil irgendwie nur noch Deepfakes und alle Leute gar nicht mehr wissen, was ist eigentlich die Realität und wer sagt eigentlich was, dann ist das ja nicht ein Produktsicherheitsproblem, sondern das ist halt ein Grundrechte-Demokratie-Problem, und die Konvention in der Theorie würde jetzt hier eingreifen und sagen, ja, der Staat hat eine Pflicht, die Demokratie zu erhalten, trotz KI sozusagen.
Adrian, du hast schon gesagt, nicht nur europäische Länder sind dabei, wenn es im Europarat um was geht. Jetzt in den Vorverhandlungen zu diesem Abkommen, zum KI-Abkommen, gab es da verschiedene nationale Lager, und inwieweit haben sich diese nicht-europäischen Staaten da eingebracht?
Also es gab eigentlich wie am Schluss zwei Blöcke. Es gab eigentlich sozusagen ein bisschen das angelsächsische Lager, Kanada, USA, UK, dem sich dann aber auch andere Nicht-Mitgliedstaaten oder Beobachterstaaten wie Israel und Japan angeschlossen haben und auch eben auch mit Support der Schweiz. Das war auch, würde ich sagen, auch ein bisschen die Position der Schweizer Delegation, das eben stark dafür plädierte, dass man eher ein, sage ich mal, minimales Abkommen hat, das nicht inklusiv ist, das vor allem halt für den öffentlichen staatlichen Sektor gilt und nicht für alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens, also eben auch den privatwirtschaftlichen, nichtstaatlichen Bereich. Und da gab es auf der anderen Seite eben das EU-Lager. Also die EU ist eigentlich quasi stellvertretend für alle EU-Staaten aufgetreten und hat gesagt, der privatwirtschaftliche Sektor muss unbedingt Teil dieser Konvention sein. Die Regeln müssen auch für die privaten Akteure gelten. Einige Delegationen haben sich nicht so recht dem einen oder anderen Lager angeschlossen, aber am Schluss, ja, lief es auf einen Konflikt, sage ich jetzt mal, darauf hinaus.
Zu dem, was bei diesem Konflikt genau rausgekommen ist, kommen wir bald. Ich möchte die Spannung noch hochhalten. Jetzt zu diesem Thema mit, sollen auch Privatfirmen reguliert werden von einem solchen Gesetz oder nicht? Da drängt sich mir die Frage auf, ist es nicht gerade im KI-Bereich so, dass Privatfirmen die mächtigsten Player sind in der Online-Technologie? Und dass gerade die also mindestens so regulierungsbedürftig sind wie Staaten?
Also ich würde sicher sagen, mindestens so, weil ich glaube, wer wie mächtig ist, ist auch ein bisschen eine Frage der Perspektive. Also ich könnte auch schon ein paar eher problematische Einsätze von KI auch von staatlicher Seite aufzählen. Und ich glaube, es ist genauso wichtig, dass der Staat hier reguliert wird. Aber ich glaube, ja, die Hauptrechenkraft oder die Haupt-KI-Kraft, die liegt bei privaten Unternehmen.
Definitiv. Also das ist ja eigentlich die große Kritik jetzt auch später von der Parlamentarischen Versammlung des Europarats und noch weiteren Akteuren, ist eigentlich eben, dass es das Papier nicht wert ist, diese KI-Konvention, weil eben der private Sektor einfach, dass es eigentlich nicht zwingend dabei war, weil eben die ganze Innovation kommt von den privatwirtschaftlichen Akteuren. Die haben die Serverinfrastrukturen, die haben die Daten. Die schließen ja auch schlussendlich die Verträge ab mit den staatlichen Akteuren. Also die werden ja dann auch eingekauft von den Staaten. Schon deswegen ist das eigentlich zwingend, dass der private Sektor dabei sein muss.
Mein KI aktuell ist halt nicht unbedingt in Europa. Also die USA und China sind einfach ellenlang voraus in diesem Thema. Und das war dann schon auch das Argument jetzt der einen Seite, die gesagt haben, ja, das Abkommen macht nur Sinn, wenn wir die USA dabei haben, und die USA kommt halt nur rein, wenn die Privaten nicht dabei sind. So ein bisschen eine Art fatalistische Teil oder Seite des Arguments kommt auch schon aus dieser Frage heraus, wo halt die Macht liegt in diesem Thema.
Ein wichtiger Mensch in diesem ganzen Prozess, der sich auch gerade zu diesem Ziel bekannt hat, ohne USA macht dieses Abkommen keinen Sinn, ist der Vorsitzende von diesem Komitee, das ist ein Schweizer, Thomas Schneider. Der kommt bei euch mit einigen Zitaten vor in eurem Text. Zum Beispiel hat Thomas Schneider gesagt, man muss die Ziele so gestalten, dass es ja gilt, unterschiedliche Kulturen zu berücksichtigen in diesem Verhandlungsprozess. Und dann frage ich mich aber, gut, es gibt europäische Staaten und dann gibt es noch eben USA, Kanada, Japan und Israel. Also welche unterschiedlichen Kulturen hat er da genau gemeint?
Thomas Schneider spricht hier von Rechtskulturen. Und ich glaube, das ist schon auch ein Punkt, der wichtig ist, dass so verschiedene, also Menschenrechte sind ja nicht überall gleich reguliert. So wie ich das verstehe, gibt es so das europäische Modell oder mit dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof, wo ich als privater Bürger, wenn ich das Gefühl habe, der Staat hat meine Menschenrechte missachtet, dann kann ich da als Person vor diesen Gerichtshof gehen. Und das ist eine sehr spezifische Form des Menschenrechtsschutzes und die ist halt wirklich in anderen Weltregionen anders. Also das könnte ich jetzt in den USA so nicht, wenn ich das richtig jetzt wiedergebe, dann werden die Menschenrechte da eigentlich durch nationale Gesetze am Schluss geschützt. Und er spricht da, dass halt das Abkommen muss kompatibel sein mit verschiedenen Menschenrechtsregulierungen oder Menschenrechtssystemen. So.
So ein bisschen das Argument jetzt von diesem angelsächsischen liberalen Block ist ja eigentlich, dass man sagt, ja, eine Konvention des Europarats eben ist quasi aus dem Zeitgeist herausgekommen. Man muss sich eben schützen vor den Übergriffen des Staates, dass man hier nicht diskriminiert wird. Und zum Beispiel die USA hat verschiedene Nichtdiskriminierungsgesetze, Acts, aber hat zum Beispiel kein bundesweites Datenschutzgesetz, eben auch wegen dem starken Lobbying der privatwirtschaftlichen Akteure. Deswegen muss man das alles so dünn und minimal formulieren, dass es irgendwie für alle passt. Das ist eigentlich vielmehr eine europäische Tradition, eben auch die sozialen wirtschaftlichen Rechte, dass man eben auch auf Basis der Europäischen Menschenrechtskonvention auch, dass das viel weiter geht als nur die politischen Rechte. Und die USA und andere Staaten kennen diese Rechtstradition nicht.
Aber wenn man jetzt von Anfang an, wie in diesem Komitee, darauf abzielt, möglichst alle, die auch eine nur sehr, sagen wir mal, weiche Menschenrechtsgesetzgebung haben, mit einzubeziehen. Oder wenn man sagt, wie es Thomas Schneider auch gesagt hat, in Europa darf nicht ein geschlossener Club sein und das ganze Abkommen muss für viele attraktiv sein, war auch so ein schönes Wort, dann frage ich mich, der Europarat hat ja durchaus eine Funktion eben im Zusammenhang mit der Wahrung und der Verbreitung vielleicht sogar der Menschenrechte. Widerspricht es nicht diesen Aufgaben des Europarats, wenn von vornherein bei so einem wichtigen Thema Menschenrechtsaspekte zugunsten von einer Attraktivität oder globaler Kompatibilität, oder wie immer man das nennt, zurückgesteckt werden?
Ich würde sagen ja, weil VertreterInnen des Europarats, mit denen wir gesprochen haben, anderen Institutionen, haben gesagt, hey, in erster Linie ist das eine der Europäischen Menschenrechtskonvention verpflichtete Konvention. Das steht auch in diesen Terms of Reference zu diesem Mandat des Komitees, dem man sich in erster Linie verpflichtet fühlen muss. Wenn man jetzt sagt, okay, wir verwässern das jetzt oder wir machen hier einen Kompromiss und machen eine sehr starke globale Ausrichtung, die dann vielleicht von diesen Staaten gar nicht ratifiziert wird, ist ein bisschen die Frage, jetzt hat man hier ein Race to the Bottom gemacht und wir versucht hier möglichst einen minimalen Konsens zu finden und dann wird es nicht einmal dann noch übernommen von den Staaten, die hier mit diktiert haben. Klar, es ist die erste internationale KI-Konvention, aber eben zu welchem Preis? Und bisher war es einfach von dem, was wir von Quellen gehört haben, so, dass eigentlich alle diese Konventionen eben sehr stark eigentlich auf diese Werte und Pflichten der EMRK verpflichtet waren, dass das eigentlich die Priorität war. Und auch etwas, was man uns gesagt hat, ist, dass die Schweiz vor allem da wirklich mustergültig war oder eigentlich so ein bisschen auch eine Streberin, die eigentlich immer die EMRK auswendig gewusst hat und eigentlich immer darauf gepocht hat, also vor allem die Diplomatinnen und Diplomaten, dass diese Eingang haben in die verschiedenen Konventionen.
zu diesem Punkt sind halt die Fronten waren wirklich sehr verhärtet. Also die Gegenseite sagt halt, es ist besser, wir haben eine möglichst breite internationale Norm, die sich halt dann unterscheidet, auch vom AI Act, und die halt tief anfängt, aber dann langsam auf sich aufbaut. Und das, was Adrian gesagt hat, glaube ich schon, ist der essentielle Punkt, der sich jetzt zeigen wird. Geht dieser Gamble auf? Steigen da Leute ein? Wird das unterschrieben? Und wird das mit der Zeit dann auch eine härtere oder griffigere Formulierung?
Ja, das heißt, es hört sich an, als ob aus einem relativ langwierigen Prozess relativ wenig rauskommen könnte. Würde Sie sagen, ich habe das gefunden bei netzpolitik.org, Stand jetzt, mit dem jetzt vorliegenden Text, hätten sich die USA mit ihren Bedenken und damit ja eigentlich auch die Schweiz weitestgehend durchgesetzt. Stimmt sie dem zu? Und heißt das jetzt, dass Privatfirmen völlig ausgenommen sind? Oder was für ein Mechanismus wird da jetzt vorgeschlagen in dem Text?
Vielleicht muss man zuerst noch mal kurz erläutern, welche Optionen jetzt genau auf dem Tisch waren. Eben, es waren eigentlich zwei Optionen. Das eine ist ein befristetes Opt-out. Das würde heißen, dass die Konvention sowohl für den öffentlichen wie auch für den privaten Sektor gelten würde. Und die unterzeichnenden Staaten können dann den privaten Bereich vorübergehend ausschließen. Oder die andere Option war das Opt-in. Das war eben vor allem die Position der USA und des ganzen angelsächsischen Blocks, bei dem es heißt, eben Europaratskonvention darf nur bindende Regeln für den Staat haben und Staaten können zusätzlich auf Maßnahmen für den privaten Sektor hinwirken, seek to ensure. Und so wie ich es jetzt gesehen habe mit der aktuellen Fassung, ist es eigentlich wirklich so, dass sich eigentlich dieses Opt-in mehr oder weniger ein bisschen anders formuliert durchgesetzt hat. Also die Unternehmen sind nicht komplett ausgenommen, aber die unterzeichnenden Staaten können eigentlich selber entscheiden, wie streng sie jetzt mit dem privaten Sektor sind. Insofern ist man eigentlich von Verpflichtungen eigentlich ausgenommen als unterzeichnender Staat. Und da würde ich jetzt sagen, ja, hat sich eigentlich dieser angelsächsische Block schon durchgesetzt.
Heißt das, dass es privaten Firmen, die da was entwickeln oder vielleicht auch was vereinsetzen und verkaufen, was zum Beispiel Echtzeit, Gesichtserkennung betrifft, keinerlei Vorschriften gemacht werden?
Also wenn wir jetzt aus der Schweizer Perspektive denken, dann haben ja private Firmen jetzt schon sehr viele Einschränkungen. Also die dürfen ja nicht einfach machen, was sie wollen. Und wenn man den Text jetzt, der jetzige Endvorschlag da liest, dann steht, wenn man die privaten Firmen nicht mit hineinnimmt in die Konvention, dann muss man mindestens rapportieren, wie man dennoch gedenkt, die privaten Firmen irgendwie dazu zu bringen, dass sie doch nicht irgendwelche Grundrechte missachten. Also wahrscheinlich ein Ja, aber doch schon Ja, aber. Also irgendwelchen Paper Trail wird das schon hinterlassen. So.
Ja, und noch ergänzend die nationale Sicherheit. Da gibt es natürlich auch ganz, ganz viele Ausnahmen, beziehungsweise alle KI-Aktivitäten, die zum Schutz der nationalen Sicherheit notwendig sind, die sind natürlich auch ausgenommen von der Konvention. Das war wiederum eigentlich das, was der EU sehr wichtig war. Insofern ist eigentlich jetzt die KI-Konvention noch schwächer in diesem Bereich als der AI Act, weil es gibt eigentlich keine Verbote von KI-Systemen und Anwendungen vor allem, anders als beim AI Act, wo man zwar auch jetzt eben eigentlich Echtzeitgesichtserkennung theoretisch verboten hat, aber man kann durchaus Ausnahmen beantragen als Staat für eine zeitlich begrenzte Zeit, wie zum Beispiel das Frankreich jetzt mit Olympia zum Beispiel auch machen wird oder höchstwahrscheinlich.
Ich habe gelesen, dass der offizielle Fahrplan so ist, dass es relativ schnell jetzt weitergehen soll. Mal im ersten Schritt, nämlich noch im Mai soll diese Konvention von den Mitgliedstaaten des Europarats unterzeichnet werden. Wird dieser Fahrplan eingehalten? Und heißt das wirklich, dass schnell was weitergeht oder was passiert nachher?
Es wurde verabschiedet im März von diesem Komitee für Künstliche Intelligenz, das da diesen Draft herausgearbeitet hat. Dann ging es in die Parliamentary Assembly. Das ist das Gremium, wo Vertretende aus allen den Parlamenten der Mitgliedstaaten drin sind. Und die haben es jetzt Mitte April zugestimmt. Und jetzt geht es in das Committee of Ministers. Und das ist die Entscheidungsgremium des Europarats. Und der besteht aus den AußenministerInnen der Mitgliedstaaten oder deren Gesandten. Und die werden jetzt am 17. Mai also schon sehr bald darüber abstimmen, ob sie das annehmen oder ablehnen. Und ich habe jetzt irgendwie nichts gelesen oder gehört, dass da dagegen sprechen würde, aber natürlich wissen wir das erst am Tag der Entscheidung.
Genau, also diese Assembly, vielleicht muss man doch noch sagen, dass es ist eher ungewöhnlich, die hat sich schon dazu geäußert, dass sie nicht so happy ist mit dieser Konvention. über diese große Ausnahme des privaten Sektors. Also man hat da wirklich eine schriftliche Stellungnahme gemacht mit Vorschlägen, was es noch zu ändern gilt. Eben auch die ganze nationale Sicherheit, dass man da auch noch rote Linien einführen muss. Und dann haben die Parlamentarier auch noch vorgeschlagen, eine Bestimmung über Gesundheit und Umwelt einzufügen. Jetzt ja, werden wir sehen, was jetzt das Ministerkomitee, was die Mitgliedsländer jetzt damit machen werden mit diesen Vorschlägen. Ich habe noch in Vorbereitung auf heute nochmals mit ein paar von unseren Quellen nochmal kurz Kontakt gehabt. Und das hieß jetzt, aus dem, was ich gehört habe, wird nicht groß darauf eingegangen. Weil jetzt wirklich von allen Seiten möchte man einfach diese Konvention, das ist auch das, was Thomas Schneider uns ja auch gesagt hat, man will jetzt einfach etwas in der Hand haben. Mein Eindruck ist eben, egal jetzt, wie gut es am Schluss ist als Ergebnis.
Schon nächste Woche werden wir wissen, wie das Resultat der Verhandlungen genau aussieht und ob wirklich alle das erste völkerrechtlich verbindliche Abkommen unterzeichnen. Falls ja, muss danach noch jedes Land darüber befinden, wie es das internationale Regelwerk umsetzen möchte. Der nationale Weg dürfte weitere Wendungen und Biegungen nehmen. Ob der zahnlose Tiger dennoch irgendwann mal Tragweite entfaltet und wie er sich im Vergleich zum AI Act der EU schlägt, der ja auch Regulatorien für Privatfirmen kennt, wird die Zukunft zeigen. Ob die Coming Wave mit diesen Gesetzen und Konventionen aufgehalten werden kann, ebenfalls. Hörkombinat Politik.
Es kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dussek.
Was ist ein Wochenende ohne Lora? Was ist diese Stadt ohne Lora? Was bist du ohne Lora? Radio Lora, 97,5 Megahertz, Megahertz, Megahertz.
Erlebst du Gewalt? Du bist nicht allein. Ruf uns an. Freitag bis Montag. 076 516 2676. Telefon gegen Gewalt. Solidarisch, anonym, gratis.
Şiddete maruz kalan kadınlar için telefon attı. Her cuma saat 18'den pazartesi saat 8'e kadar sürekli açık. 076 516 26 76.
Telephone for women who experience violence. We are available from Friday evening until Monday morning. 076-516-2676.
Telephone لتحاية العنف للنساء من مساء الجمعات إلى صباح الاثنين. 076-516-2676. Telephone ضد العنف.
Telephone para mujeres afectadas por la violencia. Siempre disponible desde el viernes a las 6 hasta el lunes a las 8. 076-516-2676.
I could be utopia. 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 Radio Lora 97,5.